Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Alles für Bundland, das Beste aus den Acta Diurna 2022 bis 2023, eine Buchvorstellung mit Michael Klonowski, aufgezeichnet am 4. Juni 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Bibliothek des Konservatismus und auch Sie, lieber Herr Klonowski, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Es ist mir eine große Freude und, wie ich zugeben muss, auch ein kleines Privileg, Sie heute Abend erneut bei uns begrüßen zu dürfen. Michael Klonowski ist für viele von uns ja kein Unbekannter mehr. Seine scharfsinnigen Analysen, sein feiner Humor und nicht zuletzt seine unnachahmliche Art, den Zeitgeist zu sezieren, haben uns hier in diesen Räumlichkeiten schon mehrfach begeistert. Heute stellt er uns ein neues Buch vor, Unterstrich, Alles für Bundland, das Beste aus den Acta Diurna 2022 bis 2023. Ein Titel, der neugierig macht und zugleich verspricht, was wir an Michael Klonowski so schätzen. Pointierte Beobachtungen, kluge Kommentare und eine Prise Ironie, die uns zum Nachdenken und manchmal auch zum Schmunzeln bringt. Gerade in bewegten Zeiten wie diesen ist es wohltuend, einen Autor zu erleben, der mit analytischer Schärfe und sprachlicher Brillanz das politische und gesellschaftliche Geschehen begleitet. Ich bin sicher, dass auch dieses, Ihr neues Buch, uns neue Denkanstöße liefern wird und vielleicht auch den ein oder anderen Perspektivwechsel. Unser heutiger Gast wurde 1962 in Schlehme am Erzgebirge geboren, wuchs in Ost-Berlin auf. Nach Maurerlehre und Abitur arbeitete er bis 1989 als Maurer, Gabelstaplerfahrer, Sportplatzwart und zuletzt als Schlussredakteur der LDPD-Tageszeitung Der Morgen. Seit 1990 ist er Journalist, ab 1992 beim Fokus, zunächst als Redakteur, später als Leiter des Debattenressorts und Autor. Seit 2016 ist Michael Klonowski in wechselnden Funktionen beratend für die AfD tätig. Lieber Herr Klonowski, wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute Abend wieder bei uns haben dürfen und ich bitte Sie nunmehr ums Wort.
Vielen Dank. Die Mütze habe ich jetzt nur aus Werbezwecken auf. Die hat mir mein Sohn geschenkt. Das ist ein Unikat. Jetzt setze ich sie ab. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Nachdem ich gerade Herr Kessler mit Wein abgefüllt hat, muss ich jetzt Wasser trinken. Ich ging in Deutschland so vor mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn, könnte man als Motto für die Acta Diurna schreiben. Wahrscheinlich kennen viele von Ihnen dieses Format, ja, das sind also Notizen, die einer fühlenden Seele begegnen in seinem Land, die eigentlich unstringent sind, die mal dieses und jenes Thema aufgreifen. Ich war das letzte Mal hier und hatte angekündigt, das sei der letzte Band der Acta Diurna. Heute präsentiere ich den nächsten letzten Band und wahrscheinlich werden wir uns in ein, zwei Jahren wieder treffen und den übernächsten, letzten und so weiter. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ich werde einfach hineinlesen, dieser letzte Band ist sehr literaturlastig. Es gibt dort längere Betrachtungen über Thomas Mann, über Tolkien, über Evelyn Waugh, über Puschkins Eugen Onegin. Das ist jetzt nicht direkt vorlesetauglich, weil es auch viel zu lang wäre. Und das gehört dann zu den weniger lustigen Sachen wahrscheinlich. Also ich kann Ihnen aber empfehlen, das Buch zu erwerben, wenn Sie sich für diese Themen interessieren. Ich werde heute daraus nicht lesen, wobei ich ein Buch dann doch besprechen werde, weil das hinreichend komisch ist. Und ich werde jetzt auch die Daten nicht nennen, weil ich stand vor dem Problem, wie beende ich diesen Abend mitten im Sommer? Das muss ja am Ende ein Thema stehen, was so irgendwie Sie ins Wohlgefallen entlässt. Das wird dann ein herbstliches Thema interessanterweise sein. Aber gut, wir beginnen einfach, beziehungsweise ich. ist ein Mann, der sich für eine Frau hält, eine Frau? Devianzfreundlicher gefragt, ist eine Frau, wer sich dafür hält? Mit dieser a prima vista ziemlich närrischen, wenngleich durchaus Popcorn-Kino-tauglichen Frage wird sich demnächst der Bundestag noch inniger als bisher beschäftigen müssen. In diesem Fall muss man sagen, der Eintrag ist vom 29. Januar 2023. Denn einer der Abgeordneten, naheliegenderweise ein Grüner, meint, eine Frau zu sein, obwohl er es evidentermaßen nicht ist. Was derzeit einen Keil zwischen Paleo-Feministinnen und Spitzen-Woke-Linke treibt und mittelfristig im Plenum zur Behandlung der Frage führen muss, wie diese Person offiziell anzusprechen ist. Transfeindliche Feministinnen hat die Taz entdeckt. FeministInnen, streng genommen. Nach einem Artikel über die Grünen-Politikerin Tessa Ganserer muss man sich fragen, ist das Magazin von Alice Schwarzer noch feministisch? Frau Schwarzer findet es nämlich überhaupt nicht komisch, dass ein biologischer Mann die Privilegien auskostet, die sie und ihre Schwestern zäh und nervend erstritten haben. Wieder frisst eine Revolution ihre Kinder. Ein Feminismus, der Transfrauen ausschließt, ist keiner, belehrt die Zeit, Leser und linke Altweiber. Eine feministische Initiative wirft der Politikerin Tessa Ganserer vor, unrechtmäßig einen Frauenquotenplatz zu belegen. Ihre Argumente könnten auch von Rechten kommen. Der oder die Betroffene meldet sich auch zu Wort. Ein niederträchtiger Angriff auf meine Persönlichkeitsrechte und spricht gar von psychischer Gewalt, wie der Süddeutsche Beobachter lustvoll registriert. Zu den Persönlichkeitsrechten gehört zwar das Recht, deinen eigenen Namen zu wählen, sowie das Recht auf Selbstdarstellung, wobei letzterem naturgemäß Grenzen gesetzt sind, dass bei jener nicht die Wünsche zu stark mit der Realität kollidieren dürfen. Es geht in der Emma schlicht darum, dass Ganserer, obwohl biologisch und auch juristisch ein Mann, auf dem Frauenticket in den Bundestag eingezogen ist und damit einer biologischen Frau das Mandat weggenommen hat. In der Schrottsammelstelle Wikipedia steht dazu der unschlagbare Satz: Seit etwa 2009 fühlt sich Ganserer als Frau. Wobei das Augenmerk auf dem Etwa liegen soll. Denn nicht immer schlägt der Blitz neben jemandem ein, der dann halb erschrocken, halb glückstaumelnd ausrufen kann: Hilf, St. Christopherer, ich will ein Weiberl werden. Und den Ereignistermin so dann zeitlebens fix im Kalender hat. Freilich, liest man in der Wikipedia weiter, steht dort: Im August 2019 erklärte Ganserer, dass sie sich dem im transsexuellen Gesetz festgelegten weiteren Verfahren für eine rechtliche Namensänderung und für die Personenstandsänderung verweigern werde. Zitat: Ich werde mich nicht vor einen Richter stellen, um mir intimste persönliche Fragen zu meinen frühkindlichen Erlebnissen, meinen sexuellen Präferenzen und Partnerin gefallen lassen, damit er für diesen Staat entscheiden kann, dass ich eine Frau bin, die ich schon immer war. Im Geburtenregister bleibt deshalb der Eintrag männlich und der Geburtsvorname bis auf Weiteres unverändert bestehen. Seit etwa 2009 steht in Konkurrenz zu schon immer. Wobei in neulinker Welt sich 10 Jahre durchaus als schon immer durchgehen. Aber ich will nicht lästern, wenn Ganserer sich als Frau fühlt und gern privat als Maid angesprochen zu werden begehrt, dann ließen sich unter Aspekten wie Höflichkeit, Toleranz, Gleichgültigkeit und Humor Gründe finden, diesen Wunsch zu willfahren. Wer indes altmodisch an der empirisch, juristisch und wissenschaftlich gedeckten Ansicht festhalten will, dass eine Frau ein Wesen ist, welches zumindest theoretisch Kinder gebären kann, muss sich keineswegs zur erwünschten Version bekehren lassen. Offiziell und biologisch ist Ganserer ein Mann. Wir sprechen also von einer Entscheidung, die beim Betrachter liegt, also letztlich im Privaten. Und dort gehört sie auch hin. Allerdings ist Ganserer Bundestagsabgeordneter. Das heißt, er gehört einem Gremium an, das allgemein als Gesetzgeber verstanden wird und teilweise sogar noch als solcher fungiert. Der Gesetzgeber in einem Rechtsstaat aber hat in Rechtsfragen besonders penibel und eindeutig zu agieren. Gerade die Abgeordneten müssen deutlich zeigen, dass sie nicht über dem Recht oder außerhalb desselben stehen. Niemand im Volke will schließlich, dass im Parlament ein Abgeordneter über Gesetze entscheidet, beispielsweise über die Verbindlichkeit von Frauenquoten, der nicht mal mit seinem eigenen Geschlecht rechtskräftig im Reinen ist. Wäre Ganserer bei Trost, würde er sich genau so erklären. Ich bin formell und juristisch ein Mann, fühle mich indes als Mädel und stelle es ihrem privaten Wohlwollen anheim, mich als ein solches zu behandeln. Bei Abstimmung im Bundestag bin ich aus Respekt vor dem Souverän natürlich der Herr Ganserer. Aber offenbar will der Gute die Aufmerksamkeit und das Bohai, um sich als bedeutender Pionier darzustellen und zugleich die Wonnen auszukosten, die einem Menschen beschieden sind, der sich vor allen Kameras und auf sämtlichen Kanälen über sein Diskriminiertwerden beklagen darf. Man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Dieser entzückend dumme Satz von Simone de Beauvoir, der am Beginn der sogenannten zweiten Welle des Feminismus steht, erfährt im antifeministischen Abbruchunternehmen Trans eine späte Bestätigung. Längst ist sogar dem Publikum auf den billigen Plätzen klar geworden, dass die Transgender-Fraktion die feministische Konkurrenz sowohl aufmerksamkeitsökonomisch als auch bei der Erzeugung des höchsten moralischen Erpressungsdruck auf die Plätze verwiesen hat. Immer mehr Transfrauen, also Männer, verdrängen Frauen aus ihren Soziotopen, am auffälligsten natürlich im Sport und den anhängenden Umkleidekabinen. Mit so einem Backlash haben unsere Feministinnen doch nie und nimmer gerechnet. Dieser Kampf von Tu-nicht-Guten gegen Taugenichtse, die sich beide für die Spitze des Fortschritts halten, besitzt einen gewissen Amüsementwert. Interessant ist, in welchen Weltgegenden er nicht stattfindet. Ich habe hier nur die Seiten notiert, damit ich, weil ich hier ein bisschen springe. Gesprächshaber erfahre ich von einem Buch namens Female Choice, vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation, geschrieben von einer Biologin namens Maike Stovarok. Dessen des Buches Zentralthese laute, dass sich 80% der Frauen eigentlich nur für 20% der Männer interessierten. Weshalb das Patriarchat die Institution der Ehe geschaffen habe, um die weibliche Wahl auszuschalten, einer großen Zahl von Männern damit den Zugang zu einem Sexualpartner zu sichern und zugleich die männliche Sexualkonkurrenz einzuhegen. Patriarchat ist ja, um Arne Kolb zu zitieren, das feministische Wort für Kultur. Die Einhegung der weiblichen Wahl sei wieder die Natur gewesen. Auch das stimmt nur eingeschränkt. Es gilt für die Vögel. Die Schimpansin indes sagt so, das Gorillaweibchen so, die Löwen wiederum. Aber dank Pille und Emanzipazi sei die Female Choice zumindest in die westliche Welt zurückgekehrt. Als Konsequenz daraus würden bereits heute und erst recht in Zukunft viele Männer keine Partnerin mehr finden. In diesem Zusammenhang fällt unvermeidlich der Begriff Insel. Es genügt allerdings, die frühen Romane von Michael Ulbeck zu lesen, in denen der sexuelle Pauper die Ausweitung der Kampfzone erfährt und erleidet. Soweit der Diagnoseversuch von Frau Stovarok, die früher übrigens mit dem Quoten-Irokesen vom Spiegel liiert war, für den sich nach ihrer These 80% ihrer Geschlechtsgenossinnen interessieren müssten. Eine Lösung des Problems hat sie sich auch ausgedacht. Um das friedliche Zusammenleben der Geschlechter, das heißt der 20% Männer mit den 80% Frauen, nicht zu gefährden, sollte den unfreiwillig keuschen Kerlen, das wären immerhin 4 von 5, durch Prostituierte und Sexroboter ein halbwegs befriedigendes Sexualleben ermöglicht, ja sogar durch die Krankenkassen gesichert werden. Sonst würden diese Incels nämlich rechte Parteien wählen, weil die ihnen die Rückkehr zum Patriarchat versprechen. Und Demokratie ist ja nur supi, wenn sie linke Mehrheiten produziert. Diese Theorie scheitert an einem einfachen Denkfehler, nämlich, dass sich die goldenen 20% der Männer für 80% der Frauen interessierten. Dass 4 von 5 Männern Versager sind, weil sie keine Familie mehr ernähren können, trifft auch nicht zu, kann aber unter einer grünen Regierung eines Tages Wirklichkeit werden. Doch nimmermehr, nicht durch exzessives Fitnesstraining und plastische Chirurgie, auch nicht durch Psychopharmaka und Alkohol, werden für einen Mann 4 von 5 Frauen begehrenswert. Tatsächlich ist es so, dass 100% der Kerle an, sagen wir, 10 bis 20% der geschlechtsreifen Frauen interessiert sind, aber diese unter den besten allenfalls 5% der Männer verteilt werden. Während der minder attraktive Mehrheitsrest sich paart oder nicht, aber irgendwann notgedrungen mit einem als passabel empfundenen Lebensmenschen arrangiert, um Kinder zu zeugen oder wenigstens nicht allein alt zu werden. Deswegen findet ja auch, wie es so schön heißt, jeder Topf seinen Deckel. Es werden weniger, das stimmt schon, die Möglichkeit des Single-Daseins, die erotischen Optionen der Technik und eine allgemeine Degeneration sorgen dafür. Und die 0,1% der wirklichen Alpha-Männchen greifen seit jeher die meisten der wirklichen attraktiven Frauen ab. Das patriarchale Institut der Ehe gestattet ihnen freilich nur eine jeweils aktuelle bzw. offizielle Gemahlin. Die Polygamie vollzieht sich im Westen gemeinhin in Etappen oder heimlich, sodass eine Reihe ehemals attraktiver, aber nicht mehr junger Frauen am Ende ihrer fruchtbaren Jahre vor der Wahl zwischen Einsamkeit und Beta-Männchen stehen. Ich frage mich freilich, wo die Autorin und Thesenaufstellerin eigentlich lebt. Die weibliche Wahl gilt ja außerhalb gewisser Adelsfamilien im Abendland schon seit Jahrhunderten, bei eingeschränktem Angebot durch die Weiland waltende geringe Mobilität. Nach meiner Ansicht gründet die jahrhundertelange und jetzt an ihr Ende kommende wirtschaftliche und geistige Überlegenheit Europas in erheblichem Maße auf der exponierten Stellung der Frau. Das gesellschaftliche Ritual vollzog sich mit der Dame im Mittelpunkt, und die Konkurrenz der Männer um die Frauen befeuerte die Entwicklung der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Künste. Im Übrigen gab es einen welthistorisch bedeutenden Mann, der die Formel 20% der Männer teilen sich 80% der Frauen exakt so formuliert hat, beziehungsweise von Gott empfangen und weitergegeben hat, der Prophet Mohammed, Allah segne ihn und schenke ihm Heil. Er hat bekanntlich im Koran jedem braven Moslem den Besitz von bis zu 4 Frauen gestattet. Allerdings hätte er erhebliche Einwände gegen die Lösungsvorschläge von Frau Stoverock, geschiedene Lobo. Er wollte schließlich, dass sich die arabischen Teilzeit-Insels ausbreiten und sich ihre Weiber bei den unterworfenen, ungläubigen Völkern erbeuten, um den wahren Glauben über die Welt zu verbreiten. Jetzt gibt es eine Disruption. Der Abend des 30. September 1989 brach herein. Auf dem Gelände der Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, eines Barockbaus, dessen Hof ein hoher schmiedeeiserner Zaun von der Außenwelt trennte, harrten seit mehreren Tagen etwa 100 Ostdeutsche, oder wie man sie offiziell nannte, DDR-Bürger, aus. Fast ausschließlich junge Menschen, darunter auch Familien mit Kindern, die sich hierher geflüchtet hatten, um ihre Ausreise in den Westen zu erzwingen. Im Gegensatz zum Botschaftspersonal, das gelegentlich durch die Fenster oder vom Balkon auf sie schaute, trugen die Ostdeutschen mit ein paar Ausnahmen keine medizinischen Gesichtsmasken. Die meiste Zeit blieben die Fenster trotz der spätsommerlichen Temperaturen geschlossen und die Vorhänge zugezogen. Am Nachmittag hatte im Hof das Gerücht die Runde gemacht, der Bundesaußenminister sei eingetroffen. Er wird uns hier rausholen, hatte einer der jungen Männer zu seiner Begleiterin gesagt, und die Umstehenden, die es hörten, hatten ihm halb skeptisch, halb hoffnungsfroh zugelächelt. Das waren nur 5 oder 6 Stunden her. Im Haus waren inzwischen die Lichter angegangen, man sah dort gelegentlich ein paar Herren in Anzügen umhergehen, aber es gab keinen Kontakt zwischen denen drinnen und denen draußen. Abgesehen davon, dass stumme, Overalls tragende Angestellte auch an diesem Morgen Wasser, Milch, etwas Obst und belegte Brötchen auf einigen nach draußen geschaffte Tische gestellt und die beiden mobilen Toilettenhäuschen gereinigt hatten, die seit der Ankunft der Flüchtlinge auf dem Hof standen. Hin und wieder rief jemand aus der Menge den Namen des Außenministers, aber die Rufe verhallten ohne jedes Echo. Das Westfernsehteam, das hier anfangs noch gedreht hatte, war schon vor 2 Tagen verschwunden. Die ersten der Ausharrenden zeigten Anzeichen von Verzweiflung. Kaum jemand in der Menge sprach ein Wort. Gegen 21 Uhr öffnete sich die Balkontür und das Licht von drinnen flutete auf den Hof. Auf dem Balkon erschienen 3 Männer in dunklen Anzügen. Ihre Gesichter waren im Gegenlicht kaum zu erkennen, aber eines wurde denen unten im Hof schnell klar. Der Außenminister, den auch im Osten jedes Kind kannte, befand sich nicht unter ihnen. Alle, die nicht ohnehin standen, hatten sich erhoben und starrten hinauf ins Licht. Knisternde Stille lag über der Menge. »Wir sind heute zu Ihnen gekommen«, sagte einer der Männer mit einem leisen Zittern in der Stimme durch ihr Mikrofon, »um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise in die Bundesrepublik...« Auf dem Hof wurde es still. So still, dass das leise Gicksen eines Babys wie ein Trompetensignal klang. »Leider nicht!« Ein erscharlicher Klagelaut entrang sich der Brust eines Mannes und stieg in den Abendhimmel. »Erfolgen kann!« Die Stille war betäubend. Fassungslosigkeit malte sich auf die Gesichter. Buhrufe ertönten. Erst einer, dann zahlreiche, immer wütendere. Ein Pfeifkonzert brach aus und einige Frauen begannen zu weinen. »Bitte haben Sie dafür Verständnis«, sagte der Mann, der noch sehr jung war. Sie hatten irgendeinen Nachwuchsattaché vorausgeschickt, um die schlechte Nachricht zu verkünden. »Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens«, alle sahen, dass der Mann seine Worte von einem Blatt ablas, »hat die Regierung der Bundesrepublik Deutschland angeordnet, die Grenzen zu schließen und ungeimpften Personen die Einreise zu verweigern.« »Verräter«, schrie eine Männerstimme. »Die DDR-Regierung war bislang nicht bereit, in dieser Frage mit uns zu kooperieren«, fuhr der Redner fort. »Wenn Ihre Führung diese Einstellung ändert, können wir auch neu über Ihre Ausreise in die Bundesrepublik verhandeln.« Bitteres Gelächter ertönte. »Was für ein Hohn«, sagte eine Frau. »Der DDR-Botschafter hat uns versprochen, dass Ihnen durch Ihren Aufenthalt in der Botschaft der Bundesrepublik keine Nachteile entstehen. Ich bitte Sie nun, das Gelände der Botschaft zu verlassen. Die Polizei der CSSR wird Sie dabei nicht behelligen. Bitte kehren Sie heim und bleiben Sie gesund.« Das nennt sich Almost History. Das ist in den angelsächsischen Ländern sogar ein eigener Zweig der Literatur oder der. Interessanterweise habe ich noch ein zweites Beispiel für Almost History in diesem Buch. Sonst gar nicht mein Genre. Es gibt theoretische Untersuchungen, dass der wachhabende Offizier der Titanic, oder sagen wir Titanic, wir sind ja in Deutschland, Mr. Murdoch, den Untergang hätte verhindern können, indem er einen Frontalzusammenstoß mit dem Eisberg riskiert hätte. Die Titanic wäre dabei extrem zusammengestaucht, die ersten 3 Kammern wären geflutet worden. Doch trotz des gewaltigen Schadens hätte das Schiff seine Schwimmfähigkeit behalten. Allerdings wären sämtliche Menschen im Vorschiff ums Leben gekommen. Außerdem hätten sich viele Passagiere im restlichen Schiff durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen zugezogen. Deshalb kam der Wachoffizier nicht auf die Idee des Frontalzusammenstoßes. Malen wir uns aus, Mr. Murdoch hätte sich dennoch für diese Lösung entschieden. Alle Verantwortlichen wären vor Gericht gestellt worden. Dort könnte sich dann Folgendes ereignet haben. Für erhebliches Aufsehen sorgte die Verteidigungsrede des ersten Offiziers, Mr. Murdoch. Der 34-Jährige hatte zunächst befohlen, dem Hindernis mit einem Ruder nach Steuerbordmanöver auszuweichen, den Befehl aber wieder zurückgenommen und das Schiff direkt in den Eisberg gesteuert. Das Gericht sah sich vor allem mit der Aufgabe konfrontiert, den untergeordneten Dienstgraden auf der Brücke das Schuldmaß zuzumessen. »Hätten Sie Murdochs Wahnsinnsbefehl verweigern müssen?«, fragte der oberste Richter, Mr. Winterspoon, wiederholt. Ersichtlich sei Murdoch angesichts der möglichen Katastrophe nervlich überfordert gewesen. Das sei verwunderlich bei einem so erfahrenen Matrosen, zu dem er in dieser Nacht das modernste und sicherste Schiff der Welt kommandierte. Für nervliche oder gar psychische Zerrüttung spreche auch Murdochs Verteidigungsrede. Der erste Offizier hatte ausgeführt, er habe direkt nach dem Ruder nach Steuerbordbefehl eine Eingebung gehabt. Er stehe im Nachhinein nicht an, diese Eingebung göttlich zu nennen. Vor seinem geistigen Auge seien schreckliche Bilder aufgetaucht, wie das Schiff durch das Ausweichmanöver dem Berg seine verletzliche Flanke dargeboten und die Kollision dazu geführt habe, dass auf der Backbordflanke ein über mehrere Kammern sich ziehendes Leck gerissen worden sei, wie das Schiff daraufhin in weniger als einer Stunde über Bug gesunken sei und mehr als 1000 Menschen mit sich in die eisige Tiefe gerissen habe, denn es seien nicht genügend Rettungsboote für alle Passagiere vorhanden gewesen. Mit seinem Manöver habe er dies verhindert. Und wenn er eines Tages vor seinen Schöpfer trete, werde er es reinen Gewissens tun, auch wenn man ihn heute und unter Menschen nicht glaube. Im Gerichtssaal bildeten sich zwei Parteien. Die eine, die größere, erklärte Murdoch für wahnsinnig. Die andere vertrat die Ansicht, er habe während des Unglücks einen Schock erlitten und sich das Eingebungsargument nachträglich zurechtgelegt. Die berufenen Experten, einschließlich des Kapitäns, kamen jedenfalls zu dem Schluss, dass Murdochs Ahnungen schlechtweg Unsinn seien. Aber Mr. Murdoch, rügte der oberste Richter, Sie haben doch gewusst, die Titanic ist unsinkbar. Mai 2023, Coronation Day. Was heute zu London geschieht, vollzieht sich dort in schöner Regelmäßigkeit seit 1000 Jahren. Es handelt sich also um etwas, das nach Ansicht der ewig Morgigen ewig gestrig ist und auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Was aber jammer schade wäre, denn warum sollte die prächtige Königskrone dort neben der Jakobinermütze, dem Mao-Anzug und Fischerjockels Turnschuhen liegen? Die Häme, die vor allem das englische Königshaus in der deutschen Presse erfährt, hat viel mit den schmucklosen Vororten zu tun, aus denen die meisten Journalisten stammen. Ein Königshaus ist doch etwas Herrliches. Die Kulturen, notierte Gomez Davila, sind Gebäude, die aristokratische Hände errichten und Demokratien mit Gewalt niederreißen. Weshalb man diesen Gedanken unter Progressiven auch nicht aussprechen darf. Im monarchenamputierten Deutschland gilt der Bundespräsident als eine Art Ersatzkönig. Bezeichnenderweise ist ein Schloss sein Amtssitz. Und nicht ganz unbezeichnenderweise habe ich im Garten davor schon sehr wohlgenährte Ratten herumlaufen sehen. Der Bundespräsident wird nicht vom konstruierten Volk gewählt, sondern von einer nicht besonders demokratisch rekrutierten Bundesversammlung. Er steht über den Parteien, zumindest wird das von ihm erwartet, dass er überparteilich regiert oder agiert. Im § 90 Strafgesetzbuch, Verunglimpfung des Bundespräsidenten, hat der alte Majestätsbeleidigungsparagraf überlebt. Der Bundespräsident besitzt keine wirkliche Macht. Stattdessen soll er das Land repräsentieren. In Wirklichkeit ähnelt der Bundespräsident weniger einem Monarchen als vielmehr einem Prediger. Der augenfällige Unterschied zwischen einem König und einem Bundespräsidenten besteht darin, dass der Monarch gemeinhin keine Reden vor großem Publikum hält. Unser vorerst letzter Kaiser Wilhelm II. War die große und wie manche meinen unrühmliche Ausnahme. Eigentlich verbietet die Etikette dem Monarchen, sich mit Reden ans Volk zu wenden. Von Extremsituationen wie einem Kriegsausbruch abgesehen, der Film The King's Speech über den englischen König George VI. Behandelt eine solche Weltsekunde. Bundespräsidenten dagegen reden bei jeder Gelegenheit. Und wie wir beim aktuellen beobachten müssen, oft unglaublichen ahistorischen Stuss. Herr Steinmeier hat auch mit der Idee gebrochen, das demokratische Ersatzköniglein möge sich der parteipolitischen Stellungnahme entraten. Der Monarch indes steht tatsächlich über den Parteien und repräsentieren ist seine eigentliche Aufgabe. Die Wurzeln der Majestäten reichen tief in die Vergangenheiten ihrer Völker. Sie repräsentieren ihr Land in überzeitlicher, überpersönlicher Weise und sind das lebendige Zeugnis dafür, dass zwischen dem Land und der Regierungsform keine vollständige Übereinstimmung besteht. Sie bezeugen vielmehr, dass es nach einem möglichen Ende des gerade herrschenden Systems trotzdem weitergehen kann. In manchen Ländern wurden die Monarchen von den neuen Herrschern deswegen geköpft oder erschossen oder vertrieben. Im Hass auf die Majestäten waren sich Demokraten und Diktatoren stets einig. England hat das Sakrileg des Königsmordes immerhin wenigstens korrigiert. Die Könige entstammen dem Adel, der bekanntlich verpflichtet. Die europäische Auffassung über das, was schön und angemessen ist im Umgang der Menschen miteinander, hat der Adel formuliert, schreibt Aswavossen Asarate in seinem entzückenden Buch Manieren. Es sind die Aristokratien gewesen, die den Völkern die Frischluft ihrer Sitten zufächelten. Die Zivilisation lebt von aristokratischen Gewohnheiten bzw. deren Überbleibseln. Für die europäischen Länder waren die Herrscherhäuser stilbildend, auch für deren Küchen. Es war ein weiter Weg von den eher rustikalen Bratenverzehrsorgien am Hofe Heinrichs VIII. Bis zur Tafel von Ludwig XIV. In Versailles. Die Tafel, wie sie uns heute vorschwebt, ist höfischen Ursprungs. Bei Hofe war sie eine Inszenierung. Essen nur, um satt zu werden, galt dem Adel als animalisch. Deshalb war die gemeinsame Mahlzeit mit Gefolge und Gästen ein von Musik, Tanz, Theater und Feuerwerk umrahmtes Gesamtkunstwerk, das sich, wenn es etwas Bedeutendes zu feiern gab, eine dynastische Hochzeit, die Geburt eines Thronfolgers oder einen Sieg in der Schlacht, über Tage hinziehen konnte. Das ist Geschichte. Der Adel, namentlich der Deutsche, lebt heute bescheidener. Der Adel, namentlich der Deutsche, protzt nicht mehr. Der Adel, nicht zwingend der Deutsche, hat viel mehr Stil. Wir bekamen unlängst die Gelegenheit zum Vergleich, nicht zwischen deutschem und englischem Adel, sondern etwas unfairerweise zwischen englischem Hochadel und deutscher Sozialdemokratie. Nämlich beim Staatsbesuch von Charles III. Und seiner Frau Camilla in Deutschland. King Charles ist zwar der triste Beweis dafür, dass der woke Blödsinn auch bei Hofe angekommen ist, doch an der Seite von Steinmeier wirkte er wie eine attische Statue neben einer Fasnachtspuppe. Charles repräsentierte nicht nur das englische Königtum und das Haus Windsor, sondern auch das Schneiderhandwerk seines Landes. Ohne jeden Pomp, aber mit einer Garderobe, deren Form, Schnitt und Sitz man nur mit dem schönen englischen Wort impeccable bezeichnen kann, tadellos. Am besten, Sie schauen sich die Bilder selbst an. Wenn ich jetzt Steinmeier beschreibe, wendet man am Ende noch den eben erwähnten Paragraphen auf mich an. Unsere sogenannte First Lady, also Steinmeiers Frau Elke Büdenbender, schnitt im Vergleich mit Camilla übrigens noch schlechter ab. Am Brandenburger Tor kreuzte sie mit einem knittrigen hellroten Mantel und einem Sommerhütchen auf, als wandere sie an der Ostsee. Beim abendlichen Staatsbankett hatte sich die Frau des Bundespräsidenten in einen fliederfarbenen Taftschlauch gequetscht, mit einem ähnlich farbenen Torero-Jäckchen darüber. Sie wäre die ideale Partnerin der ebenfalls anwesenden toten Hose Campino gewesen, der sich so perfekt in seinen Leihfrack fügte, wie in den alten Karlauer ein Wrack im Frack. Ich weiß, es schmerzt die sozialdemokratische deutsche Seele, aber es unterscheidet Menschen ein Leben lang, wenn der eine im Buckingham Palast und der andere in der Entbindungsstation des Klinikums Lippe-Detmold das Licht dieser ungerechten Welt erblickte. Es gab beim Staatsbankett im Schloss Bellevue folgendes Menü. Gebeizter Karpfen mit Erfurter Brunnenkresse, sodann Kraftbrühe vom Heckrind, als Hauptgang Weidehuhn und Baumpilz, zum Abschluss Backpflaume, ostfriesischer Schwarztee und Sandgebäck. Ob die Riesling-Spätlese aus dem Rheingau den Karpfen ins Genießbare gerettet hat, kann ich nicht beurteilen. Ich finde allerdings, dass ein Karpfen als solcher bestens mit dem Gastgeber harmonierte. Wenn man dem Staatsgast mitteilen wollte, dass Germany ein Land ist, das von stilunsicheren Kleinbürgern, die allenfalls heimlich schlemmen, regiert wird, dann ist es gelungen. Offenbar wollte man dem King etwas Einfaches, aber nichts Triviales kredenzen und zugleich den mit Inflation, den welthöchsten Energiepreisen und Steinmeier-Reden gequälten Menschen da draußen im Land den Eindruck von Bescheidenheit vermitteln. Für Charles war das übrigens nichts völlig Neues. Als er 1987, damals noch Prince of Wales, den Herzog, Franz Herzog von Bayern in Nymphenburg besuchte, wurden eine Rinderbouillon, ein Tafelspitz und zum Dessert Marillenknödel serviert. Wie gesagt, der deutsche Adel versteht inzwischen was von Bescheidenheit. Er wird allerdings auch nicht mit Steuermillionen gemästet. Was folgt aus all dem? Ganz einfach. Glücklich ein Land, das noch einen König hat. So albern sich einzelne Mitglieder des englischen Königshauses sich auch zuweilen aufführen, weil das Königtum etwas ist, das sich sowohl demokratischer Wählbarkeit als auch demokratischer Rhetorik entzieht. Königtum ist Tradition. Königtum ist Form. Die entsetzliche deutsche Formlosigkeit hängt auch mit der Abdankung des Adels zusammen. Wo eine Sozialdemokratie eine Aristokratie ersetzt, kann es ästhetisch nur bergab gehen. God save the King. Ein Buch mit dem unverfänglichen Titel Deutsche Originalität, 5000 und ein paar zerquetschte Phrasen, Sprüche und Sentenzen fand seinen Weg zu mir. Der Name des Autors, ein Nom de Plume, kam mir bekannt vor und mein Gedächtnis hatte mich nicht getäuscht. Ich habe vor 25 Jahren ein Buch von ihm für den Focus rezensiert namens Kurze Einführung in den Juristenhumor. Darin versammelte der Pseudonymus Heinrich Stader, nennt er sich, Jurist, ein Anwalt, wenn ich mich recht entsinne, kuriose, groteske, amüsante und anmaßende Einlassungen von Berufskollegen, meistens von Richtern und aus Urteilsbegründungen. Also zwei Sachen fallen mir spontan ein. Augsburg, Amtsgericht, Verkehrssachen, Urteilsbegründung, erster Satz. Dieses Amtsgericht hat ungefähr 2000 Fälle verhandelt in seiner bisherigen Geschichte und noch niemals einen Fall erlebt, wo ein Teilnehmer schuldig gewesen wäre. Und die zweite Sache war wieder Verkehrsdelikt, Weiberfastnacht in Köln. Das Gericht, offenbar enthemmt, sagt, in der Begründung hieß es, der Beschuldigte hat einem Auto die Vorfahrt genommen, obwohl die Fahrerin ein Mädchen war. Und habe so dann links geblinkt und sei rechts abgebogen. Aber links blinken und rechts abbiegen sei im Raum Köln nur bei Tiefliegerangriffen erlaubt. Ja. Nun also hat sich der Kuriositätensammler vom Konkreten einer Berufssparte ins Allgemeine eines Volkes begeben. In diesem Büchlein, schreibt er, ist gesammelt, was unsere Landsleute so reden, den lieben langen Tag. Abgebildet werde das Spektrum zwischen hohlster Phrase, banalster Plattitüde, abgeschmacktestem Karlauer und den Glanzlichtern deutscher Sprachbeutelkunst. Mit einem Wort Volksgut. Von diesem ist der Weg nicht weit zum Volksgeist, der es hervorbrachte und bringt, dem Deutschen sei es eigentümlich, so Stader, auch noch dem letzten Elend eine Pointe abzupressen. Mir fiel spontan der Anfang 1945 kurzzeitig geläufige ostpreußische Stoßseufzer ein. Wenn Sie nicht zu sehr mit unserem Mobiliar und unseren Frauen beschäftigt wären, könnten Sie schon in Berlin stehen. Daneben pflege der besagte Volksgeist, so unser Grimm-Fortschreiber, einen gewissen nivellierenden Effekt, sowie einen Widerwillen gegen alles Distinguierte. Das scheint mir unstrittig zu sein. Die deutsche Seele ist sozialdemokratisch. Staders Resümee lautet, so nämlich ist er unser Humor, unser Thesaurus an Sprüchen. Glanzlos, aber praktisch, voller Biedersinn und Treuherzigkeit, wo nicht gemütlich, doch dann immerhin sympathisch gemütlos. Alles ist eher Kunsthandwerk als Kunst. Mehr ist mit seinen Hauptzutaten Karlauer, Ausscheidungen, Bier, Ressentiment, Vorurteil und Schadenfreude an Niveau wohl auch nicht herzustellen. Das Besondere und bei fortdauernder Lektüre allmählich regelrecht Verblüffende an diesen 5000 und ein paar zerquetschten stehenden Wendungen, die kapitelweise nach Lebensbereichen bzw. Gemütszuständen geordnet sind, besteht darin, dass man mindestens 4800 davon nicht nur kennt, sondern viele davon x-mal selbst verwendet hat und nach wie vor verwendet. Diese Formulierungen sind kollektive Sprachgewohnheiten geworden. In Fragen der daseinskommentierenden Alltagsoriginalität sprechen wir öfter im Chor, als uns bewusst sein mag. Ein paar beliebige Beispiele. Wie soll's einem schon groß gehen? Man tut, was man kann. Wird schon schief gehen. Wäre auch das geklärt? Das Leben ist kein Ponyhof. Ich kann mir das ja nicht aus den Rippen schneiden. Ganz großes Kino. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Ist hier der Wohlstand ausgebrochen? Holla, die Waldfee. Ein Griff ins Klo. Du kriegst die Tür nicht zu. Alles scheiße, deine Elli. Heul doch. Als ob es kein Morgen gäbe. Und als Krönung und Katharsis, diese Wirkung freilich nur nach der Artillerievorbereitung durch mindestens 1000 andere geläufige Sprüche erzielend, na toll. Ich gestehe, mir war vorher niemals aufgefallen, dass diese beiden in lakonischer Uneigentlichkeit verbundenen Worte zu den komischsten Hervorbringungen des Deutschen gehören. Wer sich vergewärtigt, dass jede dieser Wendungen einen konkreten, wenn auch namenlosen Erfinder hat, der sie erstmals aussprach und somit prägte, bevor sie millionenfach wiederholt zur geflügelten Plattitüde wurde, der wird einräumen müssen, dass der titelgebende Terminus Originalität wirklich zutrifft. Das war alles einmal originell und original. Wie eingangs mit dem Verweis auf das Vorgängerbuch über den Juristenhumor angedeutet, ist der Pseudonymus Stader ein Pointensammler. Einem solchen Menschen genügt das Alltägliche nicht, er sucht zugleich das Außergewöhnliche. Im vorliegenden Buch finden die Ergebnisse dieser Suche vor allem im großzügigen Fußnotenapparat Platz. Das sieht zum Beispiel so aus. Entschuldigung. Das auf die stehende Wendung, bin halt auch nicht mehr der Jüngste. Die Alias-Version, alter Mann ist kein D-Zug, folgt. Und als Appendix, Ernst Jünger mit 102 im Interview, man ist halt nicht mehr 100. Das Angebot reicht von Karlauern und immer ein Handbreit Wasser im Bidet, beim Barte des Proleten und verballhornten Zitaten, ich liebe den Geruch von Angstschweiß im Büro, und Sexualfrustkompensationsbonmos, gestern mal wieder AIDS keine Chance gegeben, bis zur Dating-Bitternis. Ich suche nichts Festes. Oh, da werden dir meine Oberschenkel gefallen. Ein Teil der Wahrheiten kommt gar gereimt daher. Etwa, wer nichts kann und wer nichts ist, der wird Klimaaktivist. Oder, die schönsten Verse des Menschen sind die Gottfried-Benschen. Oder, woran ich immer denke, sind Weiber und Getränke. In kürzest Form, Vater lötet, Familie betet. In deutschen Landen und Gauen wird der Alltagsgalgenhumor an irgendeiner Stelle mit Notwendigkeit regional. Gott erschuf in seinem Zorn Bielefeld und Paderborn. Man muss Gott für alles danken, auch für Ober- und Mittelfranken. Wo Kind und Hund Palukes würgen, Palukes ist eine Art Polenta, wo Kind und Hund Palukes würgen, ist meine Heimat Siebenbürgen. Oder weg von der Heimat und hin zur Berufswahl, Karohemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Unvermeidlich sind Schüttelreime. Jetzt gehe ich in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald. Er ging mit seiner Dicken fort, sie sind im Wald und von Thomas Kapelski fortgeschrieben, nicht nur, dass ich Schinken heiße, ich finde auch mein Hinken scheiße. Bekanntlich sind Verballhornungen ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Zeitvertreibs Talking Nonsense. In der Rubrik Zusammensetzung aus den Feuilletons finden sich folgende Schöpfungen. Pastoralverkehr, Randgruppenreisen, Wohnmobilmachung, Zeitraubtier, Indiskretin, sowie Derridada, Langkangkang, Heidegger. Auch Gender-Sternhagel voll. Zuletzt Riefenstählern und zusammengebrekert. Das hier nur zitiert, damit ich den Karlauer zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder Arno Brecker, unterbringen kann, den mir ein Nachwuchstalent einmal zuschickte. Das Missing Link vom Feuilleton zur nächsten Rubrik heißt Warten auf Merlot. In Rede stehen boshafte Entstellungen der Weinsprache wie Rinnsteiner Pennertod, zu spät lese, Grand Vin Miserable, Chateau Migraine, Appellation Souterrain. Kein Grund der Maxime, wir müssen aufhören, weniger zu trinken, abzuschwören. Oder wie es der neiderregend häufig zitierte Thomas Kapelski tiefsinnig formulierte, merke, ein Tag ohne Bier ist wie ein Tag ohne Wein. Naturgemäß gehört ein Kapitel dem deutschen Fußball, beginnend mit der Mutter aller Kommentatorensätze, der Unparteiische schaut schon auf die Uhr. Selbstverständlich kommt auch Kaiser Franz Beckenbauer zu Wort. Die Schweden sind keine Holländer, das hat man genau gesehen. Und der pointensicherste aller deutschen Kicker, Jürgen Kobra Wegmann, desgleichen. Zuerst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Seinen allerbesten Scherz machte Wegmann allerdings in Richtung der gegnerischen Trainerbank, nachdem er gegen Ende der zweiten Halbzeit das 4:0 geschossen hatte. Also hoch gewinnt ihr heute nicht mehr. Einer noch. Man kann ja von Genghis Khan sagen, was man will, aber damals in der Mongolei konnte eine alte Frau nachts noch sicher über die Straße gehen. Januar 2023. Wie eine fünfköpfige Familie glücklich in einer Einzimmerwohnung lebt, überschreibt die FAZ einen Artikel. Zitat: Die meisten Familien denken beim zweiten oder dritten Kind daran, sich zu vergrößern. Sarin ist den umgekehrten Weg gegangen. Als sie mit ihrem dritten Kind schwanger war, zog die Familie von einer Dreizimmerwohnung in eine Einzimmerwohnung. Zitat Ende. Das vierte Kind wird sie wohl in einem Stall zur Welt bringen. Wie viel Zeit haben wir noch? Wie sieht's aus? Haben wir noch ein bisschen, ja? Gut. Jetzt kommen wir also zu diesem, wir gehen jetzt in den Sommer rein. Es ist insofern etwas merkwürdig, dass ich jetzt mit dem Herbst komme. Aber man muss ja vorbeugen, sich mental vorbereiten darauf, dass auch der Sommer zu Ende sein wird, der hoffentlich ein Höllensommer wird. Das ist jetzt der Eintrag vom 19. September 2023. Wenn der Sommer vorüber ist, befällt mich Jahr für Jahr eine Untröstlichkeit, die etwas gemildert wird durch den schönen Münchner Brauch des längst in den September vorgezogenen Oktoberfests. Am Sonntag verbrachte ich bei kaiserwetterlich blauem Himmel, bestrahlt von der Mittags- und frühen Nachmittagssonne, gemächlich 4 Augustinermaß sowie den ein oder anderen Obstler in mich hinüberleitend, circa 3,5 Stunden mitten im Glück. Vielleicht sogar im Paradies. und ein paar, im allerweitesten Sinne Huris, saßen trinkend und singend und vor allem im Dirndl am Tische mit einem Satz: Wir haben hier auf Erden schon das Himmelreich errichtet und wachsen uns Flügel nach dem Tod, so feiern wir droben ungefähr so weiter. Wer jetzt fragt, wie mein innerer Ästhet es bei diesen Saturnalien aushält, der verträgt nichts. Ab der zweiten Maß ist er still. Der Sozialismus der Biergärten ist der einzige Sozialismus, der funktioniert. Und die Wiesen ist praktisch ein multipler Biergarten. Wenngleich gewisse sozialdarwinistische Auswahlkriterien dem Oktoberfestsozialismus vorausgehen, auch diesem nämlich ist ein Mangel eigen. Allerdings ein aus der Attraktivität rührender, der an Plätzen im Allgemeinen Gedränge und Gewürge. Die integrative Kraft der Wiesen über alle Stände, konstruierten Rassen, Kulturen und Gehaltsklassen hinweg stinkt unseren Linken natürlich gewaltig. Alle Jahre wieder versuchen sie, diese XXXL-Kirmes zu schmähen. Denn hier feiert, tummelt sich und gleist, was Progressisten nicht leiden können. Ein auf alles Elend der Welt pfeifender Frohsinn, weißengemachte Tradition. Man könnte sie denunzieren, wenn nicht Gäste aus aller Welt begeistert mittäten. Kulturelle Aneignung, die sich wiederum nicht anprangern lässt, weil sie falsch herum stattfindet. Eine geradezu brachial-binäre Heteronormativität zur Schaustellung, aber auch ein Zelt, in dem Homosexuelle feiern. Schamlosester Sexismus, enthemmter Fleisch- und Bierverzehr, ewig gestrige Blasmusik mit zuweilen vorgestrigen Texten. Und das alles bezahlt mit Bargeld. So lesen wir denn jedes Jahr zu Wiesenbeginn von Stumpfsinn, Kotze, Gegröle, Bierleichen und natürlich sexueller Belästigung. Das Nachrichtenportal Watson, praktisch das schwarze Pendant zu T-Online, Schlagzeilt: Sichere Wiesen, wo Frauen während des Oktoberfests im Notfall Hilfe finden. Am Security Point der Aktion Sichere Wiesen kümmern sich die Mitarbeiterinnen um Frauen, die Hilfe brauchen. Ob es um einen schweren Übergriff geht oder darum, dass das Handy verloren gegangen ist und man die Freunde nicht wiederfindet. Zitat Ende. Das notierte der Süddeutsche Beobachter freilich schon anno 2016. So richtig brand- und meldeneu ist diese Einrichtung also nicht. Und wie überlebensnotwendig ein sogenannter Panikpoint für Oktoberfestgängerin ist, lasse ich dahingestellt. Ob auch Kerle vorstellig werden dürfen, die ihr Handy oder ihre Freunde verloren haben, ist mir nicht bekannt. Heuer warnte die Münchner Abendzeitung vor den Gefahren im Außendienst. Wiesen heißt auch, als Frau Gefahr zu laufen, Opfer sexueller Belästigung zu werden. 55 Fälle auf dem Oktoberfest im letzten Jahr, 3 davon Vergewaltigung, ganz zu schweigen von der enorm hohen Dunkelziffer. Kein Wunder bei der Vielzahl völlig enthemmter Besucher. Zitat Ende. Nun, ein neutraler Beobachter könnte auf die Idee verfallen, dass gerade angesichts der Vielzahl völlig enthemmter Besucher 2022 wurden derer 5,7 Millionen gezählt, erstaunlich wenig passiert auf dem größten Tätervolksfest der Welt. 55 sexuelle Belästigung und 3 Vergewaltigung, das dürfte der Tagesdurchschnitt einer deutschen Stadt seit den Tagen des freundlichen Gesichts sein. Doch lassen wir das. Die unerforschte, aber, Zitat, extrem hohe Dunkelziffer führt uns assoziativ ins bestens erforschte Dunkel der deutschen Geschichte. Auch da sind die Wolkenschieber der Abendzeitung auf den Quiviv. Mit dem Artikel Das düstere Oktoberfestkapitel, die Wiesen unterm Hakenkreuz, stimmen sie ihr Publikum auf die diesjährige Gaudi ein. Der Führer hat das Oktoberfest übrigens wegen gewisser persönlicher, mentaler Schnittmengen mit der Generation Schneeflöckchen nie besucht. Über Vergewaltigungen berichtete die Presse damals nicht, aber die Dunkelziffer muss enorm gewesen sein. Auch dieses Jahr ist es schon wieder ziemlich übel. Zitat: 2 sexuelle Übergriffe, meldet der Süddeutsche Beobachter. Ein alkoholisierter Besucher schlägt einer Zeltmitarbeiterin auf den Po. Ein anderer filmt einer Frau und das Dirndl. In beiden Fällen reagierte das Patriarchat schnell und ruppig. Gegen den Po-Klatscher wurde Anzeige erstattet wegen sexueller Belästigung. Es wurde ein Platzverweis ausgesprochen und weil der Tatverdächtige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, sondern aus Österreich stammt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren tausend Euro für den Hieb auf den Hintern bezahlen. Der Hobbyfilmer wiederum, ein 28-jähriger Italiener, musste mehrere hundert Euro bei der Polizei lassen. Er hatte einer 23-jährigen Australierin mit dem Handy und das Dirndl gefilmt. Auch dieser Mann machte Bekanntschaft mit der Wiesenwache. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen. Die Mehr auf dem Oktoberfest seien die Mädels nicht sicher, kamen nach der Kölner Silvesterkirmes 2015-16 auf. Eine Konkurrenzveranstaltung gewissermaßen. Es war ein typisch linkes Propagandastück, nachdem Angehörige einer trendenden linken Knuddelklientel sich gegenüber Angehörigen einer auf Solidaritätsentzug gesetzten linken einstigen Lieblingsklientel schlecht betragen hatten. In die deutschen Wohnstuben erst ausgestrahlt wurde die Mär via ZDF. Eine sogenannte Netzfeministin namens Anne Wieczorek verbreitete dort ohne jeden Beleg eine offizielle Dunkelziffer von 200 Vergewaltigungen pro Oktoberfest, die von der routiniert Dunkelziffer leugnenden Polizei in den Bereich der Fabel abgewiegelt wurde. Tatsächlich liegt die offizielle Zahl der sexuellen Übergriffe, die ein unerwünschtes Betatschen übersteigen, auf der Wiesn mit ihren 5 bis 6 Millionen Besuchern regelmäßig im einstelligen Bereich. Im Jahr 2016, das mit der Kölner Spontan-Unterwäscheparty anhub, ereigneten sich 31 Sexualstraftaten, davon 22 damals noch als sexuelle Beleidigung geführte sogenannte Grabschfälle. 4 Nötigungen, 2 exhibitionistische Taten, 2-mal sexueller Missbrauch von Widerstandsunfähigen und 1 Vergewaltigung. Festgenommen wurden 18 Täter. 2 waren deutscher Herkunft, 16 nicht deutsch. 6 der 16 waren Asylbewerber. Es handelt sich also um Einzelfälle. Weiland verallgemeinerte, der immer wieder gern zitierte Süddeutsche Beobachter: Fast jede Wiesnbesucherin weiß, wie sich Belästigung anfühlt. Doch die wenigsten gehen zur Polizei, weil die Übergriffe längst normal sind. Fast jede. Das wären, über den linken Daumen gepeilt und eingerechnet, dass viele der Besucher mehrmals hingehen, immerhin noch eine 7-stellige Zahl. Belege dafür, dass Übergriffe längst normal seien, sucht man ebenfalls Jahr ein, Jahr aus vergeblich. Sicherheitshalber verzichten unsere Qualitätsjournalisten auf eine Beschreibung, was aus ihrer Sicht eigentlich unter Übergriff fällt. Stichprobe 2017. Bei Statista steht zu lesen, 1896 Mal rückten Polizisten zu Einsätzen aus. Dabei wurden 1161 Delikte zur Anzeige gebracht. Neben Diebstählen und Körperverletzungen wurden besonders häufig Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Ich glaube, das nennt man Eulen nach Athen tragen. Aber jeder, wie er kann. Die Anzahl der zur Anzeige gebrachten Sexualdelikte stieg damals im Vergleich zum Vorjahr um 97%, aber nicht wegen solcher Touristen, die nach Köln eine Abwechslung suchten, sondern wegen der Änderung von § 184 Strafgesetzbuch. Grabschen gilt seither nicht mehr als Beleidigung, sondern als sexuelle Belästigung. Insgesamt 67 Straftaten wurden 2017 in dieser Kategorie festgestellt, darunter 4 Vergewaltigungen. Ich weiß nicht, wo so etwas passiert, habe aber, von wegen Widerstandsunfähige, ein Verdacht. Es gibt auf der Wiesn die Kotzwiese. Dort liegen die Bierleichen. In Zeiten forcierter Emanzipation, das konnte sich im Gründungsjahr 1810 niemand vorstellen, auch Frauen. Wer sich an hilflosen Frauen vergreift, verdient weder Gnade noch Schutz. Oder was meinen Sie? Ein Fachblatt für Frauensorgen, Diät, Argumente und angewandte Abstinenz, L, stellt im vergangenen Jahr die richtige Frage. Sexualisierte Gewalt auf dem Oktoberfest. Warum verschwimmen im Bierzelt die Grenzen? Aber eigentlich weiß eine Lifestyle-Journalistin ebenso Bescheid wie ihre KollegInnen vom politischen Straßenstrich, von denen sie abgeschrieben hat. 55 Fälle von sexueller Belästigung wurden auf dem Oktoberfest 2022 angezeigt, davon 3 Vergewaltigungen und das alles innerhalb von 17 Tagen. Natürlich waren es noch viel, viel mehr, schreibt sie. Denn wenn es um sexuelle Gewalt geht, ist die Dunkelziffer extrem hoch. Sexualdelikte gehören zum Oktoberfest dazu wie Dirndl und Maß. Zitat Ende. Es waren natürlich so viel mehr, dass jegliche Beweiserhebung überflüssig wird. Das weiß man doch. Auch der Deutschlandfunk Kultur zog im Oktober 2022 ein erschütterndes Fazit. Unter der Überschrift Oktoberfest ist überall, resümiert eine Beiträgerin, 55 angezeigte Sexualdelikte beim Oktoberfest, darunter eine Vergewaltigung einer Frau auf einer Bierzelttoilette. Das ist ein Beleg dafür, dass nach wie vor eine sogenannte Rape Culture herrscht. Bei 5,7 Millionen Besuchern ist eine Vergewaltigung auf einer Bierzelttoilette ein erdrückender Beweis für die Rape Culture, die den Alltag im besten Deutschland ever prägt. Oktoberfest ist überall. Das mag zutreffen. Nur eben im Sinne der Radio Jerewan-Witze, insbesondere dort, wo gerade nicht Oktoberfest ist. So, jetzt haben wir eine Stunde. Soll ich noch was oder Schluss machen? Oder? Einer geht noch? Gut, ich habe ein bisschen gezögert, weil jetzt beleidige ich einen Menschen, der hier mal geredet hat. Aber warum soll man nicht Leute beleidigen, oder? Aber ich muss... Bahners, ja, natürlich. Aber jetzt muss ich erst mal suchen. Am besten im Register. Noch können Sie mir einen kreischenden in den Arm fallen? Nein? Gut.
Seine eigene Zeitung ist ihm ja schon in den Rücken gefallen.
Er hat ja keinen Rücken. Das ist der Eintrag vom 3. Februar 2023. Der FAZ-Journalist Patrick Bahners hat vor 12 Jahren ein Buch namens Die Panikmacher veröffentlicht, in dem er die bis heute regierungskonforme These vertrat, der Islam sei keine wie auch immer geartete Gefahr für Schland, beziehungsweise die sogenannte deutsche Demokratie. Da die Islamisierung ein demografischer Prozess ist, dessen Vollzug sich noch über die nächsten beiden Generationen erstrecken wird, Gevatter Bahners aber kinderlos und bis dahin ausgestorben sein wird, beziehungsweise ist, tangiert ihn die Sache nicht weiter. Und er kann prognostizieren, was ihm am meisten einbringt. Nun ist ein neues Buch des bedeutenden Stilisten erschienen. Es heißt Aliens, die Wiederkehr oder so. In dem er die ebenfalls im Höchstmaße trendkonforme These herbeiwuchtet, dass die AfD den deutschen Nationalismus wiederbelebe. Und wir wissen ja, wohin das geführt hat. Also eine große Gefahr für die deutsche Demokratie bzw. kein schöner Land in dieser Zeit darstellt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gehört zum parlamentarischen Spektrum eine revolutionäre Partei, die es auf den Umsturz der bestehenden Ordnung abgesehen hat, notiert Bahners erschüttert. Tatsächlich saß diese Partei damals im Bundestag, aber in der Regierung sogar, nicht die Grünen, aber das lassen wir mal. Die AfD ist gefährlich für die Demokratie, der Islam nicht. Wer in dieser regierungsoffiziellen Aussage ein groteskes Missverhältnis sieht, allein angesichts der diesen beiden Fraktionen zu Gebote stehenden juvenilen Bodentruppen, ist wahrscheinlich ein islamophober Rechtspopulist. Solche Unholde propagieren Bahners zufolge eine radikale Änderung im Umgang von Staat und Bürgern mit den Menschenrechten, ein Bruch des Versprechens, dass die Deutschen sich und der Welt mit der Verabschiedung des Grundgesetzes gegeben haben. Zitat Ende. Zum Beispiel dadurch, dass sie über die tägliche Messerfolklore nörgeln, von der Patrick nichts mitbekommt, weil er nach 18 Uhr nicht mehr vor die Tür geht und wahrscheinlich niemanden kennt, um den es schade wäre. Anstatt mit der von Herfried Münkler empfohlenen mürrischen Indifferenz darüber hinwegzusehen, sie wollen auch die meisten psychisch kranken Täter nicht behandeln, sondern abschieben. Diese Menschenrechtsfeinde und Grundgesetzbrecher sind obendrein dagegen, dass jedes Jahr eine afrikanisch-orientalische Großstadt hier einwandert, um das deutsche Versprechen an die Welt und den ein oder anderen von Deutschen ausgestellten Schecks einzulösen. Haben Sie bemerkt, geneigte Leserinnen bzw. Lesende, dass unser FAZ-Klausener von Menschenrechten spricht, nicht von Grundrechten? Während die Grundrechte bekanntlich Abwehrrechte gegen den Staat darstellen, gegen jenen Staat, für den Bahners so beflissen trommelt, sind Menschenrechte Anspruchsrechte auf deutsches Gebiet und Steuergeld. Nach neuester Lesart des Grundgesetzes schließen die Menschenrechte, die theoretisch sämtliche Nichtdeutsche in Deutschland genießen, die Grundrechte der Deutschen nolens volens aus. Wussten Sie nicht, dass Deutschland ein Siedlungs- und Wiedergutmachungsbeutegebiet ist? Keine Nation? Dass deutsche Steuerzahler, dass deutsche Steuergelder allen gehören und nicht den im Müll wühlenden deutschen Nazi-Pensionären? Merkels kaltschnäuziges Achselzucken über das von ihr verschuldete Nu sind sie halt hier, mit der unschön, aber vernachlässigbaren Folge von abertausenden Verbrechen gegen Leib, Leben, sexuelle Selbstbestimmung und Eigentum konstruierter Deutscher, war, so Barners, ein Gebot von Rechtschaffenheit, Anstand und nationaler Ehre. Diese nationale Ehre gebietet unter anderem, dass jeden Tag zwei Mädchen bei einer Gruppenvergewaltigung und Dutzende andere bei laienkünstlerischen Solodarbietungen ihre Ehre verlieren und froh sein sollen, wenn sie nicht mit Kehlschnitt abgetan werden, die Schlumpen. Dies durchgestanden zu haben und dabei anständig geblieben zu sein, ist ein von Barners endlich niedergeschriebenes Rechtschaffenheitsblatt in der deutschen Geschichte während ihrer mählichen Beendigung aus Gründen der nationalen Ehre. Unser Feuilletonist beruft sich auf Habermas. Rechtschaffenheit, Anstand, Formulierungskunst und Schlag bei den Weibern können Intellektuelle verbinden. Er spricht von überzeugten Demokraten, die gegen die Nationalisten in Stellung gehen sollen. Überzeugte Demokraten, also eine Spezies, die noch seltener gesichtet wurde als der Yeti. Denn in seinem Herzen ist niemand Demokrat. Und er nimmt gern in Kauf, dass dort, wo menschenrechtlich gehobelt wird, halt ein paar Späne bzw. Grundrechte bzw. Eingeborene fallen. Wer das anders sieht, kann nur ein gefährlicher Nationalnekromant sein. Recht gar lang und ausführlich widmet sich Barners der Frage, wer die Schuld trägt an der Rückkehr der Nationalaliens. Sarrazin? Maaßen? Telkamp? Oder doch schon der Habermas-Verächter Joachim Fest? Ein Feuilletonist muss schließlich an die Macht der Worte und Ideen glauben, vor allem seiner eigenen. Wir stoßen immer wieder auf dasselbe Schema in verschiedenen Primitivitätsabstufungen. Der Rechtspopulismus hat weder Ursachen noch Gründe. Er entsteht nicht durch irgendwelche Zustände. Er stammt nicht aus der Wirklichkeit, sondern aus bösen Gedanken und negativen Gefühlen. Soziale Probleme als Ursache für AfD-Erfolge, speziell im Osten, kommen Barners nicht in den Sinn. Denn er hat ja selbst keine. Für ihn ist der Rechtspopulismus das Werk schlimmer Einflüsterer. Er wird durch Verschwörungstheorien, großer Austausch, und Fake News genährt. Und am Ende schleifen die Populisten die Demokratie und stecken Patrick ins Arbeitslager zu den Messermännern. Kein Wunder, dass unserem gereizten Lamm zuweilen die Oberlippe bebt. Freilich ist der positive Bezug auf die Nation in Schland inzwischen so weit geächtet, dass der Verfassungsschutz den ethnisch-kulturellen Volksbegriff des Grundgesetzes als völkisch stigmatisiert und AfD-Politikern, wie zum Beispiel Alexander Gauland, vorwirft, dass sie mit ihrem Wunsch, Deutsche bleiben zu wollen, in Deutschland, gegen Artikel 1 Grundgesetz verstoßen und alle Ausländer, Nicht-Deutschen, Klingonen etc. ausschlüssen. Was die Kanzler der BRD von Adenauer bis Kohl über Volk und Nation dachten, ist heute verfassungsschutzrelevant. Politische Macht erlangt in Deutschland ausschließlich derjenige, der die deutsche Ohnmacht in die Zukunft verlängert. Außen- und Wirtschaftsministerium hängen fest an den Tentakeln des globalistischen Kraken. Die Bevölkerung ist sehr weit dehomogenisiert. Das Durchschnittsalter der Bio-Deutschen sowie die ethnische Zusammensetzung der jüngeren Alterskohorten weisen den Weg in eine Gesellschaft, in der niemand mehr gegen eine Regierung auf die Straße geht und wir sind das Volk rufen wird. Bei diesen Kräfteverhältnissen ist eine gesellschaftsprägende Rückkehr des Nationalen in Deutschland kaum mehr als das lukrative Hirngespinst eines Feuilletonisten. Wir erleben höchstens einige sanfte Korrekturen eines gleichwohl unheilbar pathologischen Zustandes. Doch bereits solche Feststellungen führen Leute wie Barners als nationalistische Wiedergeburtswehen ins ungleiche diskursive Treffen. Der Bayerische Rundfunk teilt dazu bestätigend mit, auch Bestseller-Autoren wie Thilo Sarrazin trugen laut Barners zum Erfolg der AfD bei, indem sie nationalistische Redeweisen normalisierten. Der AfD-Slogan im Bundestagswahlkampf 2021 lautete: Deutschland, aber normal. Diese Extremisten wollen, dass Deutschland normal wird. Stellen Sie das mal vor. Den Dresdner Autor Uwe Tellkamp habe Barners in einem treffenden Bild als verkrümmten Zinnsoldaten porträtiert, notiert der Journalist vom Bayerischen Rundfunk. Wenn Sie dagegen mal einen bolzengerade im Sturm stehenden Demokratiesoldaten anschauen wollen, sollten Sie das Konterfei von Patrick dem Tapferen googeln. Um einen berühmten Satz von Muhammad Ali zu paraphrasieren: Wenn mich Gott jemals in einen heiligen Krieg ruft, hoffe ich, dass Patrick Barners auf der Gegenseite kämpft.